Moin, ihr Sizzler und herzlich willkommen zum Nice to Meet You Podcast. Wir haben heute wieder einen Gast vor Ort. Es wird eine ganz besondere Folge. Wir haben den lieben Tim von der Sauerländer Barbecue vor Ort. Nachdem letzte Woche Johann da war und uns hier kulinarisch bereichert hat.
Also es ist immer krass, ne? Jetzt ist auf einmal hier ein Spiegel-Bestseller-Autor. Ja. Über 150.000 verkaufte Bücher, ne?
Unfassbar, oder?
Oder?
Ja.
Und er sieht bezaubernd aus. Freut sich und hat gerade hier den ersten Podcast seines Lebens aufgezeichnet.
Unfassbar.
Wie war es für dich, vorab für alle? War es gut?
Es war ungewohnt einfach. Wie schnell so eine Stunde doch durchfliegt,
oder?
Das ist echt mega.
Also, wir können festhalten, für alle Dutch Oven Fans, ihr solltet jetzt unbedingt dranbleiben, die Ohren spitzen und ganz genau zuhören. Wenn ihr nicht gerade im Auto sitzt, empfehle ich auch Zettel und Stift bereitzulegen, weil hier kommen einige Tipps rund um den Dutch Oven. Wir haben über das ganze große Universum gesprochen und ja, ich glaube, es wird viel Spaß machen. Also, viel Spaß beim Zuhören.
Heute haben wir wieder einen Gast am Start. Ich weiß gar nicht, wie wir das momentan machen, Hannes. Wir haben irgendwie momentan ein gutes Gast.
Wir haben Lauf. Wir haben Lauf.
Wir haben Lauf, ne? Jetzt wollen sie alle.
Wo wir wieder dürfen, haben wir einen Lauf.
Ist so, wirklich.
Alle da. Ja,
schön. Und heute sitzt bezaubernderweise Tim von der Sauerländer Badecrew. Hätte ich Bade. Badecrew.
Von der Sauerländer Barbecue. So.
Wir haben noch andere Namen für die Jungs, aber das darf ich jetzt hier nicht sagen. Wir müssen ja podcast-tauglich bleiben.
Genau.
Ja. Ich freue mich, dass du da bist, Tim. Moin.
Ja, sehr schön. Ich freue mich, endlich hier in Hannover sein zu können. Haben wir ja lange geplant und mega geil, hat super geklappt und geil hier zu sein.
Ja, ich bin wirklich begeistert. Vor allen Dingen, was vielleicht viele erstmal jetzt so nicht wissen, Tim ist ein Teil der Sauerländer Barbecue. Dazu gehört noch Sebastian, den wir herzlich grüßen.
Genau.
Und ihr habt auch schon seit Jahren einen YouTube-Kanal, ne? Also ihr macht das, was wir machen, macht ihr eigentlich auch.
Genau.
Schon länger sogar, ne?
2014 haben wir angefangen. Ja. Also vor euch, weil ich weiß immer noch, als du, Julia, mich mal angeschrieben hast und sagtest, ja, ich möchte da mal auch, wir wollen demnächst so einen Kanal eröffnen. Ich weiß es noch wie heute, als du mich echt angeschrieben hast.
Weltklasse.
Mega.
Geil, ja. Und das ist auch ganz geil gewesen, weil wir haben tatsächlich früher schon Kontakt gehabt und es hat sich bis heute so gehalten. Und mittlerweile kannst du von dir behaupten, du bist Spiegel-Bestseller-Autor.
Unfassbar, wie ich das geschafft habe, aber irgendwie ist das ja doch passiert, das stimmt.
Ja, oder?
Ja. Das war übrigens eine Sache, die auch der Johann Lafer, der letzte Woche hier im Podcast war, bei uns gleich angemerkt hat. Er sagte, ja, da gibt's doch so zwei aus dem Sauerland, die sind immer Platz 1, immer Bestseller mit ihrem Barbecue. Ich weiß gar nicht, wie die das machen.
Ja, Wahnsinn.
Ja, das ist, Johann hat tatsächlich auch ein Buch mal von uns geschenkt bekommen. Wir haben einen Büchertausch mal gemacht. Aber tatsächlich zu dem Zeitpunkt war es noch gar nicht so, weil das war noch vor dem bösen C. Quasi, da war es, die Bücher haben sich da gut verkauft, aber noch nicht so extrem und da habe ich mit Johann ein Buch getauscht und mega geil. Ich weiß nicht, ob er euch das erzählt hat, aber er hat Bücher zu den Jahreszeiten gemacht mit passender CD. Rezeptbücher mit passender Musik. Vollkommen abgefahren und mega geil.
Echt?
Ja, ich hoffe, die schickt er uns auch mal zu.
Zu jeder Jahreszeit ein passendes Buch, passende Musik. Und was mich wirklich beeindruckt hat, ihr habt ja auch ein Buch von uns, das neue, noch bekommen mit Signatur.
Ja.
Ich bin jetzt nicht einer, der schön schreiben kann. Ich habe noch nie einen.
Ich fand das schon schick.
Ich habe noch nie einen mit so viel Liebe und so einer Schönschrift und Liebe zum Detail in ein Buch signieren sehen wie Johann Lafer. Also wirklich unfassbar gut.
Hammer. Ja,
ich hole mal was, unterhalte euch weiter. Ich hole mal was und zeige es dir. Dann kannst du bestätigen, ob es bei dir auch so aussieht.
Ja, wir haben nämlich hier auch noch ein Autogramm von ihm für Carsten extra
organisiert.
Und das sah auch ziemlich crazy aus. Also ich finde es einfach sehr schön, dass du hier bist. Wir werden gleich ein bisschen drüber sprechen, wie es dazu gekommen ist, dass man auf einmal Spiegel-Bestseller-Autor wird. Das ist ja wirklich, das kann man, da kann man nur klatschen. Warte, ich mach das mal eben, weil meine Kabel hier, so, stellvertretend. Ich habe ja nämlich so ein Kabelproblem gerade, deswegen höre ich mich nur auf einem Ohr. Aber das, wenn du mich gut hörst, ist alles super.
Ja. Du musst notfalls, können wir die auch nochmal rein rausziehen.
Nee, jetzt lag an mir. Okay. Ich hab schon geregelt.
Sehr gut. So, guck mal, Tim. Sah es bei dir ähnlich aus?
Ja, genau.
Wahnsinn,
also wirklich
mit den Schnörkeln hinten dran und so.
Unfassbar. Und das dann noch auf einer großen Buchseite, hat er das wirklich, und das bei jedem. Jedes Buch, was er signiert hat, hat er sich die Zeit genommen. Mega gut.
Ey, ich habe ihm dabei zugeguckt. Ich war ganz fasziniert, auch diese Schnörkel, die er dann am Ende noch hier
ist cool, ne?
Gezogen hat. Also Johanns Unterschriftensignatur, Hammer.
Kann man so
eins
machen.
Plus.
Definitiv.
Okay. Ja, cool. Erzähl doch erstmal ein bisschen über dich, damit man so ein bisschen weiß, wer du bist, was du machst und wie es dazu kommt, dass du hier sitzt, weil dann kann ich den Ball zu dir rüberspielen, dann kann ich mich erstmal entspannen.
Genau, ja. Ich bin der Tim, ich bin von der Sauerländer Barbecue. Auch ein YouTube-Kanal, den wir machen, der bei uns auch so ein bisschen als Inspiration dient für unser Hauptgeschäft mit Grillseminaren und Grill-Catering. Und da treiben wir uns deutschlandweit eigentlich rum und machen das jetzt schon mittlerweile über 7 Jahre, dass wir so im Grill-Business rumgeistern. Und irgendwann haben wir dann mal Bücher geschrieben und mittlerweile sind es tatsächlich 5 Stück, wovon die beiden Dutch-Ofen-Bücher, Dutch-Ofen 1 und Dutch-Ofen-neue Rezepte mittlerweile durch die Decke gegangen sind und, ja, wie Johann schon sagte, immer vor ihm stehen. Er hat es mal einmal kurz so eine Woche vor uns geschafft, aber dann sind wir doch mal wieder an ihm vorbeigeschossen. Unfassbar eigentlich, warum? Also klar, so ein Buch ist nicht, unsere Bücher sind relativ preisgünstig, was es angeht im Verkauf, aber es ist halt, ich glaube, einfach den Nerv der Zeit getroffen, weil ich sage auch immer, wenn so ein Produkt im Discounter angeboten wird, weil mittlerweile werden Dutch-Öfen auch im Discounter angeboten, dann ist es wirklich in der breiten Masse angekommen, ja, und bespielt wirklich relativ viele Leute und erreicht auch relativ viele Leute.
Wie würdest du selber einen Dutch-Oven beschreiben für jemanden, der jetzt nicht weiß, was ein Dutch-Oven ist?
Also ich würde es mal auf Sauerländisch machen. Der alte Gusstopf von Oma, wichtig, Oma mit 2 M geschrieben, der nicht in die Spülmaschine durfte. Also es ist ein schwerer Gusstopf, der aufs Feuer gestellt werden kann. Der eigentliche Dutch-Ofen hat Füße, damit ich ihn auf Kohle stelle oder in die Glut stellen kann. Also im Endeffekt ein schwerer Schmortopf aus Gusseisen.
Okay, spannend. Also ist es für euch auch so, dass ihr den sehr regelmäßig nutzt oder wie kommt es dazu, dass ihr dieses Buch geschrieben habt? Also gut, ich weiß jetzt ein bisschen mehr als andere, aber ich frag mal so, dass es...
Ich wollte sagen, ich habe doch auch mal eine Geschichte... erzähl mal.
Ja,
genau.
Ja, also tatsächlich, ich sag mal, wir essen gerne. Sieht man mir an.
Finde ich gar nicht.
Nein, schlank wie ein Rehlein. Wie ein Reh, was ein bisschen viel Mastfutter hat. Nein, wir essen relativ gerne und ich sag mal, es war immer diese Sache, es schmeckte nicht so wie bei Oma. Und warum? Es war einfach irgendwie so ein 0815-Topf, der nicht dick war, nicht genug war, der auch noch beschichtet war mit allen möglichen Beschichtungen, die es so gibt und den man halt nicht so heiß machen durfte, weil würde ja sonst kaputt gehen. Und dann haben wir irgendwann mal Dutch Ofen oder quasi einen Gusstopf für uns entdeckt und diese Grillleidenschaft. Damals vor 7 Jahren war es so, du musst unbedingt einen Dutch-Ofen haben. Dutch-Ofen vermehrt sich wie Kaninchen. Hast du einen, hast du ganz schnell mal 10. Mhm. Und so ist es dann auch bei uns entstanden. Man hatte halt relativ viele, man probiert alles aus und auf einmal schmeckt es doch wie bei Oma. Es kam halt daher, man macht den ja, kann den unheimlich heiß erhitzen und kurz vorm Verbrennen sein Fleisch quasi anrösten, so wie Oma das auch gemacht hat. Mhm. Aber das bringt halt in so eine Soße die Tiefe, den Geschmack. Und ja, man hat es dann halt, wie auch mal auch über das Internet, so als ich anfing oder als wir alle angefangen, war der Markt noch nicht so groß. Dann hat man trotzdem mal so in amerikanischen Foren, ey, das geht da drin, das geht da drin. Dieses berühmt-berüchtigte Schichtfleisch, ohne das geht ein Dutch Oven kaputt, wenn man nicht das erste drin macht.
Ist tatsächlich so, ne?
Ja, also das ist ein ungeschriebenes Gesetz, muss gemacht werden.
Wer nicht als erste Nutzung Schichtfleisch im Dutch Oven macht, der hat eigentlich die Berechnung.
Nein, klar. Nein. Das ist aber schon es ist nicht so. Man sagt es scherzhaft so und ja, und so sind wir dann zum Dutch Ofen gekommen. Aber noch nicht so exzessiv, dass ich jetzt gesagt hätte, okay, das funktioniert für eine große Serie, großes Buch. Und dann kam damals die Anfrage von einem Verlag, ursprünglich für ein Wintergrillbuch. Und so im Nebensatz, ja, und vielleicht noch so ein Dutch Ofenbuch. Ja, und dann kam es halt, okay, Dutch-Ofenbuch wird ziehen wir eher voraus, machen wir erst. Ja, und dann haben wir dann angefangen, uns wirklich auf den Hintern zu setzen und ein halbes Jahr exzessiv Dutch-Ofen-Rezepte zu entwickeln, sich da zu überlegen, was könnte wichtig sein, was ist für den User in dem Sinne wichtig, was möchte er gerne wissen. Und so haben wir dann angefangen zu schreiben, dass es irgendwo jeder verstehen kann. So, wo ich sage, das muss rein, die Infos braucht man. Und so haben wir dann unser Dutch-Ofenbuch aufgebaut. Im Nachhinein haben wir dann erkannt, ey Moment, alles, was am Markt ist, dem fehlen diese Informationen, die wir jetzt reingebracht haben. Ich habe Bücher gesehen, da steht nicht mal eine Temperaturangabe, da steht nicht mal eine Kohlenangabe. Da steht einfach nur ein stumpfes Rezept.
Ja.
Und das ist vielleicht so ein bisschen dieses Erfolgsgeheimnis, weil ob ich jetzt wirklich genau eins zu eins die Kohlen umsetze, wie sie da draufstehen, oder ob ich das als grobe Richtlinie einfach mal sehe, aber die Leute fühlen sich trotzdem an die Hand genommen und dann läuft das Ganze auch. Und mit dem, wie es da draufsteht, kann eigentlich nicht schief gehen.
Ja, ich glaube auch, dass das so ein bisschen dieses, so wie in der Schule, weißt du, im Matheunterricht früher, da hat der Lehrer hat immer gesagt, es bringt nichts, wenn du es auswendig lernst und weißt, dass es so sein muss. Du musst verstehen, warum es so geht. Und wenn du nämlich dieses Dutch-Oven-Buch, diese Anfangsseiten losgehts, keine Ahnung, sind glaube ich 10, 12 Seiten oder ja, so, wenn du die konsumiert hast und das verstanden hast, dann hast du auch verstanden, wie er funktioniert. Und wenn du es selber schaffst, das umzusetzen, dann zu kapieren, gerade in meinem, was weiß ich, irgendwie die Temperatur sinkt, was mache ich? Klar, Briketts vielleicht einfach nachlegen, aber vielleicht auch mal gucken, ist vielleicht zu wenig Luftzufuhr oder ähnliches. Also wenn du den Hintergrund verstanden hast, dann bist du ja auch so weit, dass du Rezepte selber entwickeln kannst.
Genau.
Und wenn, ich glaube, das ist der Punkt, den ihr einfach sehr gut gemacht habt.
Wir haben halt auch immer die Erfahrung, das ist halt, ich finde das immer schön, gerade dadurch, dass wir halt relativ viele Grillseminare geben. Wir haben halt immer noch den Kontakt zu den Leuten, wo das höchste der Gefühle für die ein sauber gegrilltes Nackensteak ist.
Mit und schwarzen Stellen dran. Das ja, ist wichtig.
Genau. Und denen dann aber auch zu erklären, es gibt so viel rechts und links dieses Weges.
Ja, ja.
Und auch für gerade diese Leute die Rezepte immer so zu schreiben, dass es wirklich quasi jeder verstehen kann. Mhm. Der zumindest mal einen Grill angehabt hat oder mal eine Grillzange gerade halten kann, kann die Rezepte eigentlich verstehen. Und das ist so das, was ich immer sage, was für so ein Buch halt auch wichtig ist. Es kann noch so schön sein und hin und her, wenn ich erstmal einen Großeinkauf machen muss in Feinkostläden, das ist alles super geil. Aber ich glaube einfach, der Großteil der Konsumenten ist halt immer noch so, sie möchten was Leckeres haben und dann möglichst schnell. Wir alle haben wenig Zeit,
genau,
kommen schnell nach Hause und dann, deswegen so ein Dutch Oven ist nicht nur 3 Stunden, so ein Dutch Oven kann auch mal eine leckere Mahlzeit in einer halben Stunde zaubern.
Mhm. Übrigens,
erzähl. Nee, mach durch. Achso. Ich will doch, also Hannes, als würde ich dir das Wort wegnehmen. Ja.
Also das ist bitte. Wie früher immer noch das alte Ehepaar, was vor mir sitzt.
Ist übrigens auch in der Kochbuchwelt ja so, seit, dass seit einigen Jahren diese Kochbücher 30-Minuten-Gerichte, schnelle Gerichte nach der Arbeit und so, die haben sich durchgesetzt, ne? Die werden genau richtig abverkauft und funktionieren echt gut. Und auch das, was du gesagt hast mit diesem Feinkostläden so, wir haben auch insgesamt 3 Bücher geschrieben. Und bei unseren Büchern war für uns auch immer der Anspruch, alles, was da drin an Zutaten steht, musst du in einem normalen Supermarkt, zumindest in einem normalen deutschen Supermarkt kriegen. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern aussieht, aber alles, was da steht, musst du hier kriegen. Du musst nicht erst durch Asia-Feinkost, russische Feinkost, italienische Feinkost rennen. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig.
Absolut. Oder du hast am besten schon in deinem Kühlschrank liegen.
Das ist Level 2. Ne?
Also auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Ansatz. Ich betrachte ja immer durch meine Vertriebsbrille auch Dinge nochmal einfach, was hat man da sich bei gedacht. Das ist, finde ich, auch total gut. Und es ist auch immer wichtig, wenn du eine Masse ansprechen möchtest, kommst du um das Thema ja gar nicht herum. Und es bringt dir auch nichts, die Hochglanzbilder drin zu haben, weil das Bild, so wie es da aussieht, wird es zu Hause ja nicht nachgemacht. Und ich finde auch diesen Ansatz, wie viel Kohlen kommen da unten, wie viel kommen da oben und so weiter, das finde ich sehr, sehr spannend. Wenn jemand sagt, ich möchte 150 Grad in einem Dutch Oven haben, würdest du jetzt genau wissen, wie viel Kohlen du legen würdest? Oder wie gehst du selber vor? Ist es eher ein Gefühl, was dabei passiert, also gefühlte Temperaturen?
Sagen wir mal so, es kommt immer darauf an, wenn ich backen möchte, nehme ich mir tatsächlich die groben Listen, die selbst ich habe. Wie sagte damals mein Lehrmeister immer, du musst wissen, wo es steht,
ja,
wenn du sowas hast. Und dann gucke ich auch mal eben schnell noch in die Tabelle rein. Weil gerade beim Backen sage ich immer, wenn du meinst, du hast zu wenig, dann nimm immer noch was weg. Weil gerade backen möglichst wenig, dann lieber mal eine halbe Stunde länger backen lassen. Weil da ist halt, wenn schwarz, dann schwarz, das hole ich auch nicht mehr ab.
Ja.
Aber ich sag mal, alles, was irgendwie Schmorgerichte mit viel Flüssigkeit ist, da lasse ich es erstmal kochen und dann reduziere ich einfach. Weil Wasser kocht nur mal bei 100 Grad, solange viel Wasser drin ist, habe ich es nie heißer wie 100 Grad drin. Dann kann ich es erstmal immer noch reduzieren und auch mal wegnehmen. Mhm. Also beim Backen bin ich tatsächlich wirklich, gucke ich auch mal eben in meine Tabelle, die ich selber habe, okay, das ist der grobe Richtwert, da fahre ich hin. Wenn ich jetzt ein Schmorgericht habe, dann fahre ich wirklich am Anfang alles, was geht, zum Anbraten und dann hinterher, wenn es köchelt, langsam reduzieren und einfach köcheln lassen.
Mhm. Mhm. Spannend.
Ich finde diese Brikettfrage generell auch schwierig, ne?
Ja, das, aber jetzt haben wir den Profi hier sitzen. Ja,
aber das ist halt, also ich kann euch mal kurz Anekdote aus relativ an, aus dem Anfang erzählen. Wir haben natürlich auch gesagt, wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche andere Jungen, schreibt uns eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse steht im Buch drin. Mittlerweile extra eine E-Mail-Adresse. Da habe ich mich tatsächlich an euch orientiert. Eigene E-Mail-Adresse dafür, weil es halt unserer normalen E-Mail-Adresse wirklich untergegangen ist. Hm. Und ja, eure Mitmachen fand ich sehr gut. Deswegen haben wir die Buchfragen @ Sauerländer Barbecue genannt. Ja,
perfekt.
Und es kam relativ am Anfang eine E-Mail. Ja, ich habe eure Ochsenbäckchen gemacht. Die sind total verbrannt. Was habe ich gemacht? Oder was habe ich falsch gemacht? Da denkt man sich als Autor, boah, ist da ein Fehler im Rezept? Hast du Mist gebaut? Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Und dann habe ich mal nachgefragt. Und ich so, okay, was hast du denn gemacht? Dann kam erstmal, okay, ich habe anstatt normalen Holzkohlebriketts Kokosbriketts genommen. 1:1 übersetzt. Okay, die brennen natürlich ein bisschen heißer. Mhm. Ja, dann habe ich es windgeschützt in einen Atago. Das ist so ein kleiner Grill, wo der wirklich reingestellt wird, wo ich nochmal wirklich quasi ein Drittel weniger Kohlen brauche. Ja, und dann habe ich es 3 Stunden einfach stur vor mich hinkochen lassen, nicht reingeguckt.
Ja, wahrscheinlich alles an Flüssigkeit
raus. Ja, alles an Flüssigkeit raus. Es war so, Ochsenbäckchen konnte man mit dem Meißel raushauen.
Ja, ja.
Das ist das halt. Man muss wirklich auch mal, ich sage mal, beim Dutch Oven ist viel Grillen auf Sicht. Ich gucke auch nochmal rein. Ich mache mir, ja, es dauert 3 Stunden. Ich kann auch 2 Flaschen Bier dabei trinken, aber ich muss trotzdem mal zwischendurch gucken und mal sehen,
Ja, finde ich gut.
Ist es überhaupt noch so oder geht es gerade in eine Richtung, die jetzt so wirklich schwierig ist?
Ja, ja, das ist aber genau dieser Punkt, ne? Wenn du die Hintergründe, alles, was da passiert, verstanden hast, dann wirst du auch verstehen, dass ich bei Ochsenbäckchen oder anderen Schmorgerichten, Rinderrouladen, ja, vielleicht zwischendurch auch mal reingucke und nicht stumpf nach einer Zeit gehe, denn dann müsste ich auch verstanden haben, wenn du von Holzkohlebrikett schreibst, dass eine Kokosbrikett, Bambusbrikett oder was auch immer was anderes ist, ist klar. Und selbst genau. Holzkohlebriketts, es gibt so viele am Markt, die vom Discounter sind garantiert nicht so lang anhalten und so ergiebig wie teure Briketts. Also da sind so viele Unterschiede. Das finde ich immer so schwer, auch diese Ferndiagnosen. Ne? Das kriegst du ja Buchfragen, aber auch so YouTube-Videos oder Blogrezepte, ne? Wir kriegen jeden Tag auch so Fragen und ich finde Ferndiagnosen immer mit am schwierigsten.
Schwierig.
Auch zu Grillfragen. Ja, mein Grill, dies, das, was soll ich machen? Ich hatte mal einen, über unseren Discord übrigens, bei ihm ging die Sizzle Zone nicht. Da habe ich gesagt, komm, pass auf, komm in Discord rein, wir gehen jetzt in Sprachchat, du machst ein Video an, überträgst das und zeigst es mir einmal. Ja. Nach 2 Minuten war das Problem gelöst, Sizzle Zone ging und er war super glücklich.
So, jetzt hat Hannes aber einen richtigen Stein losgetreten, da schneide ich nicht raus.
Das habe ich ja nur einmal gemacht.
Aber sowas ist halt hilfreich, deswegen, ich tummel mich ja auch bei euch im Discord. Ja. Einfach in der Unterkategorie Dutch Oven, ich helfe gerne, wenn ich da kann und das passiert tatsächlich auch regelmäßig, dass da mal Fragen kommen. Und dann kommt auch wieder aus, ach, ich habe ja euer Buch und hin und her. Mhm. Das ist halt, ich meine, ihr werdet ja auch schon mal angesprochen, aber das ist so, dieses Buch ist so ein Buch, weil wir sind natürlich auch prädestiniert mit unserem Coverfoto drauf und so, ach ja, dich kenne ich. Und dann überlege ich gerade, habe ich dich schon mal gesehen? Und dann sage ich, ja, helf mir doch mal bitte kurz auf die Sprünge. Ja, ich habe euer Buch, ach so. Und so ist es halt, es ist wirklich verbreitet. Manche haben es auch zweimal. Die haben es tatsächlich von 2 Seiten geschenkt gekriegt. Geil. Das Lustigste war, irgendwann mal kam meine Tante zu mir. Ja, du, ich hab was von dir geschenkt gekriegt. Ich sage, wie, hat meine Mutter dir was gegeben? Nee, ich habe von Verwandten von mir dein Buch geschenkt gekriegt. Ich sage, du hättest doch sagen können, ich hätte dir auch mal irgendwann runterbringen können.
Das gibt's doch nicht,
oder? Das ist halt so. Und meine Cousine sagt, ja, die wusste jetzt gar nicht, was los ist. Warum hat der da ein Buch? Ich sage, wusste die nicht, dass ich ein Buch habe? Nee.
Das gibt's doch nicht.
Also völlig weg von der Welt, hat auch so ein bisschen älteres Semester. Aber, naja, sie hat ein Buch von mir geschenkt gekriegt.
Ist das stark. Wenn man jetzt, sagen wir nochmal auf dieses Thema zurückkommt, Bestseller-Autor, darf man offen über Verkaufszahlen sprechen oder sagen wir mal nicht genaue Zahlen, aber gibt es so Hürden, wo man sagt, das und das sind so Pi mal Daumen die Zahlen, die dabei durchgehen, wenn man eine Vorstellungskraft kriegt, wie viele Bücher da verkauft sind?
Man kann grob sagen, von dem Dutch Oven sind mittlerweile 150.000 verkauft.
Wahnsinn, ne?
Also jetzt seit 2018, so grob in dem Rahmen, tatsächlich Ende 2019 hat das richtig Fahrt aufgenommen. Also man guckt dann ja, ich sag mal, das ist das einschneidendste Erlebnis oder die einschneidendsten Erlebnisse sind, Heiligabend 2018, das erste Weihnachten, wo dieses Buch am Markt ist. Man denkt, okay, das ist so ein schönes Geschenk, kann man mal eben mitschenken. Und ich habe dann wirklich Heiligabend so um 23:30 nachts, Familie im Bett, alles, sitze noch auf der Couch und scroll so ein bisschen durch, scroll bei Facebook durch und ich sehe meinen Kopf auf dem Buch unter zig Weihnachtsbäumen liegen. Dieses Gefühl ist halt so surreal, also wo man denkt, ja, das kann doch gar nicht sein.
Das ist krass.
Und das hat dann Ende 2019, wusste ich ja schon so ein bisschen, was auf mich zukommt. Okay, es kommt bald wieder Weihnachten. Und dann ist das Buch so dermaßen verkauft worden, dass wir bei Amazon, man kann ja bei Amazon auch Bücher, Verkaufslisten, und dann gibt es ja auch die Gesamtbücherzahl, waren wir auf Platz 5 Gesamtbücher. Wahnsinn, also wirklich unter allen Romanen, sonstigen.
Und nur glaub, jetzt zu diesem Zeitpunkt oder overall Platz 5?
Nee, gerade so. Also Amazon ist relativ kurzfristig, ja, sowas, was Verkaufscharts angeht. Also ich sag mal, wenn jetzt heute einer 10 Bücher kauft, dann steigt das schon mal wieder so ein bisschen.
Ja.
Aber es war tatsächlich overall mit, ich weiß nicht, wie viele Millionen Bücher Amazon hat. Und das ist halt so ein Gefühl, wo ich denke, boah.
Ja, das ist Wahnsinn.
So, ne? Völlig surreal. Und es gibt tatsächlich aber auch offizielle Media Control Charts. Und da ist das Ding, war auch da schon relativ hoch und ist dann 2020 unter die Top 10 gegangen und ist bis jetzt nicht aus den Top 20 verschwunden, bis jetzt. Also Wahnsinn. Eigentlich dauerhaft.
Zu einem Preis von 9,90 €, glaube ich.
Ne? 9,99 €, genau.
Ja. Also es hat über 1,5 Millionen Euro Umsatz eingespielt. Also jetzt, ich rede jetzt nicht von eurem Umsatz, ja, aber wir reden aber generell vom Buchumsatz.
Genau. Ne?
Ja. Und das ist das halt, muss man sich aber Zunge mal zergehen lassen, das ist ja Wahnsinn.
Printbuch, es ist halt ein Hardcover, wo man locker auch eigentlich 19,99 €, aber unser Verlag hat auch direkt gesagt, unser Anspruch ist, wenn, dann gehen wir ein bisschen auf die Masse, wir machen eine relativ hohe Auflage, die Erstauflage, ja, und finanzieren so ein bisschen diesen etwas teureren Herstellungspreis mit. Und das kann gut gehen, das ist so ein bisschen auch eine Wette, ist ja wie jeder Vertriebler, es kann gut gehen. Aber selbst unser Verlag sagt, das, was da an Verkaufszahlen ist, wirklich unnormal, aber wirklich super.
Geil, ja. Unnormal, aber geil.
Ja, genau. Es ist halt, war nicht so erwartet. Ja. Es war zwar erwartet, okay, das geht ein bisschen höher, aber selbst die Zahlen sind, glaube ich, für unseren Verlag relativ hoch. Nein, genau. Man kriegt halt nicht so, aber ist halt schon. Sie haben halt so ein bisschen den Narren an uns gefressen, deswegen sind es mittlerweile auch 5 Stück,
die wir da geschrieben haben. Sie haben jetzt Geschäft gewittert. Genau. Da müssen mehr kommen.
Nein, ihr habt das auch das letzte Buch, das Planscherbuch zum Beispiel mit dem Verlag.
Ja, ja.
Das ist relativ unkompliziert, auch
die
mit
machen
unserem
super Job.
Redakteur oder Lektorin. Das ist wirklich
super. Ne?
Wir haben ja drüber auch noch einen super Fotografen, der quasi das Coverfoto auch da. Ja, hier, dann kommt der und der Fotograf. Ich sag, sagt mir nichts. Dann kam halt raus, der kommt 20 Minuten von uns, ist ein mega geiler Food-Fotograf. Und dann auch da Freundschaft entwickelt, auch immer noch Kontakt und so. Und haben tatsächlich auch ein Buch bei ihm im Garten geshootet.
Total gut.
Also ich muss auch sagen, wir hatten ja auch mit dem Verlag immer einen sehr, sehr guten Kontakt. Das war absolut professionell, perfekt abgewickelt. Gab immer Zeiten einzuhalten, die haben alle Seiten eingehalten. Das hat immer bestens geklappt.
Ich glaube, selbst wir haben auch schon mal ein bisschen drüber. Das ist alles harmlos, dann das kriegt man alles hin. Aber es ist wirklich total unkompliziert.
Ja. So soll es am Ende
sein. Es ist halt schön, dass eine sehr gute Unterstützung da ist. Ja. Ne? Ich meine, wenn man da reinspringt in sowas, dann muss man schon viel Zeit investieren. Ist ja nicht mal eben so gemacht.
Genau.
Und dass dann eine gute Unterstützung ist. Aber ich finde es, und das muss man auch mal ganz klar sagen, also erstmal großen Respekt dafür. Ich finde es eine unfassbare Leistung auch, weil du musst dir, das, was du vorhin gesagt hast, dieses vorher Gedanken machen. Und wen will ich mit diesem Buch ansprechen und was sind für mich Inhalte, wo ich selber sage, die geben einen Mehrwert raus.
Genau.
Und ihr habt das genau so getroffen, dass es Menschen Spaß macht, dieses Buch zu lesen und weiterzuempfehlen, sonst wären diese Zahlen nicht da. Wie erklärst du dir selber so hohe Verkaufszahlen? Ist es so gut promotet worden oder sagst du einfach, nee, es hat vielleicht einfach gepasst? Ist, weil ich kann mir vorstellen, so ein Buch läuft sehr gut über Empfehlung.
Ja, also Empfehlung.
Als Geschenk, Empfehlung.
Genau, dieses Geschenkthema, ich habe viele Grillläden, die es halt auch verkaufen. Das ist so ein, ich sag mal, man kauft einen Dutch-Ofen für Durchschnittspreis 70 Euro, sage ich jetzt mal. Ach komm, 10er packt man noch eben mit drauf, das ist
absolut
super. Oder halt auch, ja, Amazon ist nun mal das größte Versandhaus. Das Ding wird halt auch dir regelmäßig vorgeschlagen. Und dann denkst du, ja komm, packe ich mir eben dabei, habe ich sofort einen super Einstieg. Viele sehen aber dann auch erst, wenn sie es in den Händen halten, wie wertig das eigentlich ist. Mhm. Das ist das halt, diese.
Und dann sind sie begeistert und empfehlen es auch weiter.
Genau. Und das ist halt, ey, das habe ich. Und ja, jeder, wenn ich bei Dutch Oven Gruppen bei Facebook lese, ja, welches Buch könnt ihr empfehlen?
Ja, ja.
Sauerländer. Jedes Mal. Und das ist halt,
ja,
das ehrt einen wirklich. Und ich finde auch ab und zu nochmal die Zeit und tummel mich da auch und schreibe mal, ey, danke für den Support. Weil ich sag mal, ich komme so ein bisschen aus dem Bereich, wir sind alle Kinder des Internets. Und wenn ich da helfen kann, bin ich halt immer zur Stelle. Der ein oder andere sagt, da hängst du viel am Handy. Ja. Aber ich weiß nicht, vielleicht macht es das auch so ein bisschen aus, weil ich hänge da immer noch drauf und ich lebe halt das Thema.
Ja, du bist auch bei uns super aktiv, muss ich sagen. Du bist jeden Tag eigentlich bei Discord aktiv und schreibst da auch mit und so. Ich finde das auch, ich finde sowas halt wirklich Weltklasse. Und auch unabhängig davon ist es ja auch so, das Thema YouTube, du bist selber auf dem YouTube-Kanal nicht mehr ganz so viel zu sehen wie früher, ne?
Genau, also ab und zu nochmal, jetzt gerade gut, hatte relativ viel Zeit, habe ich noch ein paar Videos mit Sebastian gemacht, aber ich sag mal, wenn wir normal arbeiten, dann würde quasi der freie Tag, den ich dann habe, für noch ein Video draufgehen. Da sagt Sebastian auch, okay, ich mache das quasi bei mir vor der Haustür, ich kann es mal eben machen und dann kommt bei mir halt Frau und Kind auch nochmal, die dann auch nochmal schreien und sagen, hier,
ja, logisch.
Wäre halt geil, wenn du dann doch mal zu Hause bist. Und ich sag mal, im Normalfall sind wir teilweise 5 Tage die Woche weg und dann auch abends spät weg. Dafür habe ich meinen Winter, aber auch das wird weniger, weil Dutch Oven ist nun mal ein klassisches Winterthema, wo wir damit unterwegs sind und Weihnachtsfeiern und hin und her.
Genug zu tun.
Genau, genug zu tun. Klar, auch mal zeitweise 8 Monate nichts zu tun. Mhm. Das war halt so, das hat dann auch so ein bisschen da, kann man sagen, okay, das Buch hat einem so ein bisschen das Überleben gesichert.
Mhm.
Aber naja, wir hoffen alle aufs Beste und ich denke mal, das geht.
Drücke ich auf jeden Fall fest die Daumen. Wir merken selber auch, dass jetzt langsam wieder losgeht, ne? Und da kann man nur sagen, ihr macht, welchen Bereich deckt ihr am meisten ab, also mit euren Caterings? Wo seid ihr am aktivsten? Bei euch vor der Haustür im Sauerland, oder?
Ja, also ich sag mal, im Umkreis von unserem Standort, so 15 Kilometer rundum quasi gar nichts. Also wir fahren immer 15 Kilometer weg von unserem Standort, so, weil vor der Haustür ist relativ wenig, aber ansonsten habe ich jetzt von Paderborn bis über nach Hinterköln, habe jetzt letztens sogar tatsächlich nochmal eben ein Firmencatering in Kaiserslautern gemacht.
Also ihr seid auch überall.
Ja, also ich sage überall, wo ich mit einem Auto und einem Anhänger hinfahren kann, komme ich auch.
Also im Prinzip die ganze Welt, weil Fähren gibt es ja auch, du kannst ja auch in Ozeane fahren. Also immer
klassisch ist tatsächlich, ja, Deutschland. So dem Bereich, mit dem wir viel machen und so.
Aber krass, bei euch, ja gut, man muss vielleicht dazu sagen, ihr wohnt ja in einem Wald um euch herum, 15 Kilometer Umkreis sind nur Bäume, deswegen gibt es auch kein...
Genau.
Nein, aber ihr wohnt...
Wir haben noch Rauchzeichen bei uns.
Ihr wohnt, sag ich mal, auf dem tiefsten Dorf so, oder?
Genau. Also ich fahre zumindest mal eine halbe Stunde bis zur nächsten Autobahn und alles relativ...
Supermarkt nah dran?
Ich tatsächlich ja, also weil ich habe, wohne zwar direkt am Wald, aber trotzdem Stadt. Mhm. Also ich habe 2 Minuten zum Supermarkt. Sebastian hat zu jeder Richtung 7 Kilometer Supermarkt.
Perfekt.
Was fürs Sauerland auch noch kurze Distanzen sind.
Das geht, ne?
Ich erinnere mich mal dran, da waren wir, ich glaube es hieß Neuendorfer See zum Angeln. Irgendwo in Brandenburg.
Ja.
Richtung polnische Grenze. Und da war ein Supermarkt ausgeschildert auf 20 Kilometer oder so, wie auf der Autobahn der nächste Rastplatz war da der Supermarkt ausgeschildert, weil es einfach keinen gab. Ne? Wir mussten einkaufen und sind wirklich ewig gefahren, um zu einem ganz, ganz kleinen, ich weiß nicht, Dorffrische Markt oder sowas war das
zu kommen. Das war
also da konntest du dann auch... Kennt
man teilweise in nordische Länder. Also ich habe es in Dänemark auch, der nächste größte Supermarkt ist 25 Minuten in den Fers, weil sonst... Kannst du vielleicht ja Brötchen kriegst oder irgendwie, aber so wirklich Supermarkt, da musst du schon 20 Minuten, 25 Minuten fahren.
Naja, gut, aus Norwegen kennen wir das auch, ne? Da hast du teilweise auch, da hast du gefühlt ist das so eine Art Vorzimmer vom Haus, so eine Art Flur, wo nochmal ein kleiner Supermarkt drin gemacht wurde, damit du einkaufen kannst.
Ich habe jetzt auch gehört, in Spanien kann man sich auch mal nur 2 Tage von Nutella und Toastbrot ernähren, weil man nicht einkaufen gefahren ist.
Nee, das war auch in Norwegen.
War das auch in Norwegen?
Das war auch in Norwegen. Das war in das war auch in Norwegen. Er hört
auch fleißig Podcast.
Ja. Podcast-Hörer wissen mehr.
Da habe ich ganz, ganz viel Nutella gehabt und auch Snickers. Da habe ich mich nämlich, bevor wir losgefahren sind, habe ich mich bei der Truppe durchgesetzt. Die waren der Meinung, Moment mal, 2 Gläser Nutella müssen doch reichen. Ich habe gesagt, ihr seid verrückt, wir brauchen mindestens 5, eher 8 Gläser. Da wurde ich so ausgelacht, aber ich sag's dir, wie es ist, alle, die sagen, na, ich esse das eh nicht, kaum sind sie da in Norwegen, sehen Brot und Nutella, auch mal so ein Nutella-Brot und stellen fest, es schmeckt ja doch ganz gut und zwei Gläser sind nach zwei Tagen leer gelutscht mit vier Leuten. Gut,
wenn du dabei bist, ich weiß ja, du kriegst sogar auf manchen Meisterschaften, wurde dir Toastbrot und Nutella vorbeigebracht.
Richtig, also das musste schon sein und das hat uns zusammen mit dem aus der Metro, diesen großen Display Snickers, ich glaube 36 Stück, hat uns die zwei Tage überleben lassen, weil da war nichts außer dieses Hotel, wo wir waren und Essen kannst du dir da nicht leisten. Zumindest nicht, wenn du jünger bist und, sag ich mal, nicht so das Geld hast. Das dann ist das da echt schwierig.
Krass. Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber ich habe noch eine Frage zum Buch.
Ja.
Wie erklärst du dir, dass im Prinzip ja erst nach über einem Jahr das Buch so losging? Du sagst, 2018 war schon was los, aber so richtig los ging es 2019. Hat die Pandemie was damit zu tun?
Ich denke...
Kam es durch Corona, dass die Leute auf einmal gesehen haben, oh krass, ein Dutch Oven, kaufe ich mir jetzt ein Buch dazu?
Ich glaube, ja, also ich sag mal, der gesamte Grillmarkt ist ja tatsächlich auch explodiert, weil alle Leute zu Hause waren und Langeweile hatten und auch Dutch-Öfen nicht lieferbar hin und her und dementsprechend sind die Bücher dann auch quasi rausgegangen. Also ich weiß, dass unser Verlag früher war jedes Buch noch eingepackt, eingeschweißt in Folie mit Aufkleber drauf. Das ist mittlerweile nicht mehr machbar, weil die so schnell nachdrucken müssen. Das ist so den Zoll.
Ach so, euer Buch ist gar nicht mehr
eingeschweißt. Nein, wird nicht mehr eingeschweißt, weil es ist einfach von der Schnelligkeit her wohl nicht zu machen.
Das finde ich aber gut, das spart Plastik.
Eigentlich ja. Also ich sag mal, so das Wintergrillen ist noch eingeschweißt, aber da ist auch noch relativ wenig von der Auflage weg, so in dem Sinne, aber bei den Dutch-Öfen ist es komplett jetzt wirklich eingespart, weil es wirklich, ja, man muss schnell liefern, der Kunde hätte es gerne und ich sag mal, das Schlimmste, was wir immer haben oder wo ich immer schwitze, wenn so nach Weihnachten 3 Wochen, 4 Wochen das Buch bei Amazon ausverkauft ist, das ist so böse, eigentlich böse, wo ich sage, ja, aber es ist nun mal so, jeder möchte frei haben. Auch Druckereien haben in dem Sinne Urlaub und
gut müsste man als Verlag reagieren, wenn man es jetzt weiß und halt im Zweifel vorher ausreichend bestellen. Ne?
Das ich glaube, letztes Jahr konntest du nicht einschätzen.
Nee, genau, das kann ja keiner.
Das ist so, das Punkt, war tatsächlich so 2020 der Anfang. Und als es dann wieder verfügbar war, schlug dann die Pandemie zu und dann ging es aber auch nur noch weg.
Hm. Wahnsinn, ne?
Krass. Richtig gut.
Und man sieht dann diese wirklich Media-Control-Charts, die man sonst nur kennt von früher, von CD-Charts und denkt sich da, du stehst bei Media Control und es klettert und es klettert. Okay, da ist jetzt mal gerade wieder was. Der Johann kommt mal gerade eben vor dich. Aber das ist dann ein Strohfeuer in dem Sinne. Ist klar, bekanntes Buch, wird schnell mehr eben verkauft und auf einmal lässt du es trotzdem wieder hinter dich. Mhm. Das ist so, wo du denkst, krass, wie funktioniert das, dass du dauerhaft da bist? Mhm. Also richtig packen kann es von uns keiner. Und ich sag mal, das war auch nur... Wir haben es nie damals geschrieben, um zu sagen, ich möchte mal unbedingt erfolgreich werden. Kann man auch gar nicht. Mhm, also es ist halt so, ja, vielleicht ein Romanautor, der sagt, ich möchte eine gute Geschichte erzählen, aber es ist nun mal nur ein Rezeptbuch in dem Sinne. Und da denkt man sich, okay, das kauft mal einer oder so, aber dass es wirklich so explodiert, das ist schon Wahnsinn.
Richtig gut.
Hat funktioniert.
Wie ist das, wie seht ihr das Thema YouTube für euch? Also sagt ihr, das Thema YouTube ist so noch, wir machen das, ich sage jetzt mal nebenher, weil es ja auch ein sehr großer Aufwand ist. Ich meine, ihr produziert vernünftige Videos, ihr habt eine vernünftige Kamera da stehen und so weiter und so fort und legt da ja auch immer Wert drauf. Ich meine, Sebastian macht da, glaube ich, sehr viel, den größten Anteil. Ne?
Der dreht, schneidet, sonstiges.
Ist das eine Sache, worüber ihr auch euer Buch zum Beispiel vermarktet oder wo ihr euch selber als Person fürs Catering oder was auch immer, also gibt es da Dinge, wo du sagst, das ist sinnvoll oder ist es eher noch so, wir halten das dran, also dass ihr da immer noch aktiv seid?
Also YouTube ist bei uns tatsächlich so wie es am Anfang war, viel Spaß, viel ausprobieren. Ja, wir haben mittlerweile auch, das ist mittlerweile schon längerfristig, am Ende quasi einen kurzen Abschnitt hier, passend zum jeweiligen Rezept. Das Buch gibt es, dieses Buch gibt es. Und halt beim Catering, klar, wir generieren die Leute und holen die auf unsere Homepage. In dem Sinne, wo die dann sehen, hier, das funktioniert, das ist, die machen Catering oder die machen auch mal ein Grillseminar. Also wir benutzen es tatsächlich als Werbeplattform und weil wir halt da wirklich Spaß dran haben. Mhm. Ja, das ist so. Wir haben, Sebastian hat dann vorletztes Jahr den Dutch Oven Montag eingeführt. Einfach, er hatte halt Zeit und hat gesagt, okay, ich mache jetzt passend zum Buch, wir machen einfach ein bisschen mal ein Dutch Oven Video. Ich habe jetzt ein paar quasi im Vorlauf und die haue ich dann jetzt montags raus. Und daraus hat sich dann wirklich dieser feste Dutch Oven Montag entwickelt, den die Leute halt fordern. Und da kann man sich wirklich halt kreativ völlig ausleben, wo man sagt, ja, das Rezept, das kann man, oder die Idee habe ich, ich mache das jetzt im Dutch Oven. Mhm. Ein Rezept war wirklich, war ich mit ihm telefonieren und dann sagte er, ja, was könnte ich denn jetzt machen? Ich sage, weißt du was? Schichtfleisch. Ja, aber Schichtfleisch, das kennt man ja schon. Ich sage, ja, wir machen Schichtfleisch, denken um die Ecke. Und dann kam ich auf die Idee, wir machen Pizzaschichtfleisch. Ja, was muss denn da rein? Ja, anstatt Ketchup nehmen wir Tomatensoße, klassische Pizzakräuter, überbacken das Ganze schön mit Käse, ein bisschen Pilze rein und alles drum und dran. Und dann haben wir das gemacht und ich habe es probiert und es schmeckte wirklich, wie eine Pizza schmecken muss. Nur, dass man halt noch dieses klassische Schweinefleisch dabei hat.
Eine richtig geile Idee.
Ja. Hast du es dann genommen auf Pizzaboden, also auf dem Pizza?
Ja, wir haben es so gegessen, aber das wäre halt so, das ist immer so, also als Hinweis geben, ihr könnt das auf dem Brot backen oder hin und her. Aber das war tatsächlich so, Pizzaschichtfleisch, ja.
Ich glaube, das würde mir auch schmecken.
Ja, ich glaube auch.
Und bin ja durchaus ein großer Pizza-Fan.
Und dann so haben wir jetzt letztes Jahr, oder an der Anfang dieses Jahres hat Sebastian, tickerte mich an, du, ich habe bei deinen Eltern damals mal was gegessen. Also wir haben bei uns Sehnachtsfest, das ist so ein großes, das heißt ein großes, 3.000 bis 4.000 Mann, da spielt eine Live-Musik, da gibt es Bierbuden und hinter ein Feuerwerk. So typisch Sauerland, da ist ein Sauerländer mit glücklich. Und meine Eltern wohnen halt mit direktem Seeblick auf an dem Biggesee und haben dann dort einen Balkon. Und wir saßen dann immer auf dem Balkon und haben uns die Musik angehört, haben das Feuerwerk angeguckt. Meine Mutter hat traditionell dort immer Olper Beff gemacht.
Was?
Olper Beff, das ist quasi, nein, das ist keine Frikadelle. Das ist schon aus Hack, aber mit geriebener Kartoffel drin und alles. Und das ist ein urtypisches Schützenfestgericht fürs Olper-Schützenfest. Da lassen die Olper auch nichts drauf kommen. Das ist auch wirklich super lecker in einer schönen, dunklen Soße.
Wenn du da vor Ort bist und sagst, dieses Olper-Beff schmeckt ja fürchterlich, wirst du wahrscheinlich direkt verprügelt und nach Hause geschickt.
Die würden dich nicht mehr finden, wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall hatte meine Mutter ein Rezept, was wir über Recherchen mal rausgekriegt haben. Das ist ein uraltes Rezept von mir. Ich habe das mitgebracht aus meiner Schulzeit, weil ich war mit einem ehemaligen, oder der Vater von einem ehemaligen Mitschüler war tatsächlich Koch auf diesem Schützenfest und hat das da zu Tausenden gemacht. Mhm. Und Geheimnis dieses Rezeptes ist Ochsenschwanzsuppe aus der Dose. Es gibt, kann man so fertig kaufen, die ist so ein bisschen dicker, die verdünnt man dann so ein bisschen. Und dieses Originalrezept hatte ich und das haben wir dann gemacht und dieses Video ist völlig eskaliert. Hätten wir nie gedacht, weil eigentlich Olper Schützenfest ist relativ, was heißt relativ klein, ist auch nicht, sind auch nur 25.000 Mann in dem Ort. Aber es ist wohl eine Instanz und Schützenfest. Und das ist so weit gekommen, dass wir in unserem Lokalblättchen dafür sogar eine Titelseite kassiert haben, weil sie gesagt haben, ich finde dieses Thema so gut. Und dann kriegten wir noch Anrufe von jemandem da, das ist aber nicht das Originalrezept. Originalrezept ist so ein arme Leute essen und hin und her und er wollte uns auch mal das Originalrezept zeigen. Also es ist tatsächlich, das hat so ein bisschen Ufer geschlagen.
Geil. Sagt,
das ist das Originalrezept. Nein, jeder hat so ein bisschen das eigenes und es schmeckt tatsächlich, je nachdem nach Fest wird, schmeckt es anders. Aber das ist so das, was ich aus meiner Kindheit kenne, was Sebastian halt kennengelernt hat und das Ding ist halt wirklich super geworden und das hat tatsächlich auch in das neue Buch geschafft.
Stark, ey. Das neue Buch, wie lange ist das jetzt draußen?
Das ist jetzt seit Mai draußen, ungefähr.
Oh, ist noch nicht lang.
Nee.
Und heißt, glaube ich, Dutch Oven.
Neue Rezepte. Genau. Mhm. Das ist halt ein bisschen noch erweitert. Wir haben auch mal, weil man lernt ja anhand der Fragen auch wieder, die Gasgriller mit aufgenommen, weil wie betreibe ich einen Dutch Oven auf dem Gasgrill? Ich habe gesehen, ihr habt auch vor kurzem noch.
Wir haben gerade dazu ein Video gemacht.
Genau.
Ja,
ja. Habe ich noch einen Tipp für euch.
Ja.
Man kann auch einen Dutch Oven mit Füßen auf den Gasgrill packen. Dann nehme ich immer so einen, wieder einen Pizzastein. Oder hat so ein ausrangiertes Blech.
Absolut.
Ja, klar.
Das ist so, das war, weil viele haben halt diese mit den Füßen und dann kommt der Gasgrill dazu. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Wenn man es so nimmt, kann die Füße tatsächlich das Gussrost sprengen. Ist mir nämlich schon mal passiert. Und dann habe ich halt gesagt, okay, wir packen einfach ein Blech drunter oder so ein Lochblech, irgendwas, was man kriegen kann.
Mhm. Ja, super.
Ich finde am besten mittlerweile die Lösung ohne Füße und dann gibt es so ein Edelstahlgestell.
Genau, so ein Rostknecht, drunter. Wie das Ding heißt.
Genau, und dieses Teil ist meistens sogar ein bisschen höher
ja.
als die normalen Füße. Sprich, da kommt auch besser die Luft durchgezogen, genau. Du hast mehr Sauerstoff und du hast weniger Risiko, dass deine Briketts mal ausgehen, gerade wenn du Outdoor bist. Und die haben auch eine höhere Auflauffläche. Also ich finde die Lösung eigentlich am charmantesten mittlerweile. Aber ich
sag mal, wer Füße hat, kann wirklich das Ding super nehmen. Ja. Funktioniert ganz gut. Und ich sag mal, gerade wenn ich backe, finde ich die Geschichte mit Pizzastein und dann nochmal erhöht schöner, weil dann kriege ich gar nicht so viel böse Unterhitze beim Backen. Gerade bei Süßspeisen wird es doch sehr, sehr schnell mal schwarz. Also selbst mir passiert es nochmal, dass ich mal eben in lauter Gedanken am Gas gehe, Zimtschnecken waren das doch ein bisschen dunkel unten.
Wie würdest du es machen, wenn du wirklich Unterhitze zum Anbraten brauchst, weil dann einen Pizzastein runterstellen oder ein Blech, holst dir erstmal ein Hitzeschild, schirmst ab, wie würdest du es dann machen, wenn du Füße hast?
Ich mach's mit dem Lochblech dann tatsächlich. Okay, also Lochblech, Vollgas von unten, alle Brenner an, das funktioniert dann tatsächlich. Ja, da gibt's so Gemüsebleche, die Dinger
kosten
einen Apfel und ein Ei, stelle ich die drauf. Und da kriege ich wirklich Rambazamba, Unterhitze.
Schön. Und also man kann das raushören, man lernt ja immer dazu. Beim Grillen muss man einfach nur Fuchs sein. Alles, was man hat, auch mal umdenken, anders verwenden. Stimmt, diese Gemüseschalen, das sind ja genauso Dinge, diese Lochbleche. Ja.
Und die gibt es halt wirklich in groß, in flach. Wirklich für einen Apfel und ein Ei. Ja. Und ich habe wirklich eins, wo ich das Ding kannst du für Gemüse nicht mehr nehmen, weil es halt verhunzt ist. Das nehme ich wirklich dann nur als Untersetzer für den Dutch Ofen. Um den dann da mal mit Füßen zu betreiben oder so.
Finde ich gut.
Oder halt tatsächlich, ich habe für zu Hause, da habt ihr mich influenced, auch eine Kokotte für zu Hause auf dem Herd. Also da sind tatsächlich auch relativ viele Rezepte gerade im Grund mal entstanden. Man möchte den Gustopf haben, aber man probiert es doch mal eben schnell auf dem Herd aus, den Grundgedanken, und da ist die Kokotte tatsächlich.
Ist geil, oder?
Ein mega geiles Ding.
Ja, ich finde, ich feiere die auch so sehr, weil die ist einfach robust. Du kannst sie gut reinigen und die gibt die Hitze so gut ab, das Ding ist wirklich
mega. Und vor allen Dingen habe ich sie benutzt zum Brotbacken. Also es gibt ja Brotbacktöpfe, die kosten wirklich ein Schweinegeld. Mhm. Ich sage, so ein Dutch Oven oder so eine Kokotte ist wirklich als Brotbacktopf ideal. Und
weißt du, was wir machen? Wenn ihr nochmal zu uns kommt, irgendwann im Herbst, dann backen wir mal zusammen Brot im Dutch Oven. Was hältst du davon? Oder ist es von der Zeit her so, dass man da...
Brauchen wir 2 Tage. Machen wir das Video über 2 Tage, weil die Teige brauchen 24 Stunden Ruhe.
Ja.
Aber das können wir auf jeden Fall machen.
Weil das würde ich auf jeden Fall richtig gut finden. Oh, hier ist gerade irgendwie Alarm. Haben wir irgendwas auf?
Ich weiß nicht. Also man sucht mich vielleicht, aber...
Die Fenster sind zu, ne? Ja. Aber trotzdem hat man es noch gehört. Wahnsinn.
Gut, sei es drum, ja.
Hoffen wir das nicht. Brotbacken, da habe ich tatsächlich schöne Rezepte. Da können wir mal echt wirklich schön langsam, also lange Teiggehphase... Bringe ich euch vielleicht mal ein bisschen bei, dass man nicht unbedingt immer extra Mehl braucht.
Das würde mich, also ohne Witz, das würde mich sehr freuen. Ja. Ich voll Bock drauf.
Ich gehe bald in eine Schule bei meinem Vater. Der hat jetzt einen Holzbackofen seit einigen Monaten.
Mega.
Und ist auch in Pension gegangen, zeitgleich. Das hat sich gut gepasst.
Da kann ich dir übrigens, weißt du, wie du ohne Thermometer die Temperatur überprüfst? Flammkuchen. Das ist so der Ursprung. Man hat Flammkuchen, das war halt ein günstiger Brotteig. Wenn er verbrannte nach der gewissen Zeit, war der Ofen zu heiß. Wenn das perfekt rauskam, war es auch perfekt, ums Brot einzuschießen.
Krass.
Da kommt der Flammkuchen tatsächlich her.
Echt geil. Ja. Also mein Vater hat sich da schon komplett reingefuchst. Ne? Der hat jetzt einen Sauerteig, den er immer weiter füttert und so, der lebt. Und
ich hatte auch einen, der war 3 Monate alt.
Wie ein Irrer.
Ist mir dann leider gestorben.
Ja. Also da bin ich, wenn die Brote bei ihm perfekt werden, gehen wir in die Schule.
Ja, dann machen wir ein Video mit ihm. Das wäre das. Vielleicht machen wir das wirklich mal, das wäre so lustig. Dein Vater, der zieht auch durch.
Der zieht durch.
Der zieht durch.
Erzählt dann auch die Geschichte aus dem Wattenmeer. Die kann ich hier im Podcast nicht erzählen, aber die kann ich euch gleich nochmal erzählen.
Aber der doppelte Hannes wäre tatsächlich lustig.
Das wäre super.
Doppelte Anekdoten.
Oh, also, dann werdet ihr aber das Level-Up der Anekdoten erfahren.
Also dann lege ich mich fest, wenn der Podcast eines Tages 700 Bewertungen hat, dann müssen wir Druck machen und ihr da alle reinschreibt, dass ihr Hannes aber Vater sehen wollt.
Aber ich muss ihn erst mal fragen.
Ja, nee, dann bauen wir Druck
auf. Der will ja gar nicht vielleicht in einem Video
auftauchen. Wir bauen dann Druck auf.
Aber ich kann eins
sonst sagen, nehmen wir einfach irgendwen und sagen, es ist sein Vater.
Er hat das von seinem Vater, von meinem Opa gelernt, das Erzählen von Geschichten. Nur, dass Vater es noch weiter gesponnen hat. Der schafft es, eine Geschichte, die normal in einer Minute erzählt ist, über 1,5 Stunden aufzubauen. Also das ist wirklich...
Sehr gut. Also ich genieße regelmäßig bei Autofahrten den Podcast und freue mich immer, wenn der Anekdoten-Hannes da ist und was zu erzählen. Das ist sehr entspannt und ich lache immer herzlich.
Ja. Puh, in welche Folge hast du am meisten gelacht? Gibt es eine, die dir noch im Kopf geblieben ist oder irgendeine lustige Sache?
Ich habe so viele Kopf. Also ich habe wirklich ich glaube, das letzte 1,5 Jahre alle, also ich bin wirklich aktiv eingestiegen Ende 2019 auf einer ersten langen Autofahrt und seitdem eigentlich jeden durchgehört.
Boah, Wahnsinn. Wahnsinn, ne?
So. Den brauchst du jetzt nicht anhören, das ist doch scheiße.
Ja, doch, oder, den werde ich mir anhören.
Ja, wollte gerade sagen, ist doch gerade cool,
ich
oder?
Ich gucke mir tatsächlich auch immer noch eigene Videos an.
Du, machen wir auch.
Oder halt, wenn ich mal wieder meinen Kopf irgendwo ins Fernsehen gehalten habe und denke mir, was hast du denn da wieder für einen Blödsinn erzählt?
Ja,
geil. Also das ist tatsächlich schon mal manchmal lustig.
Ja, ich finde es faszinierend. Also ich muss wirklich sagen, ich finde es großartig, was für unterschiedliche Geschichten man auch hört. Und ich finde es auch gerade jetzt spannend, auch mal Gäste hier zu haben und dann verschiedene Dinge einfach zu erfahren, weil wir wussten ja nicht, worüber wir heute sprechen werden und trotzdem sitzt man hier und lernt wieder Dinge oder genau. Sagt, ja geil, das passt auch. Und jetzt, wo du selber hier sitzt, wenn du sowieso immer die Podcast-Folgen hörst.
Genau, also ich wollte mir immer, wenn ich so höre, ja, wir hatten gar kein Thema und dann, es entsteht einfach spontan vom Hölzchen auf Stöckchen,
ja, und oder? So weiter. Mhm. Genau. Und du wirst später feststellen, es ist nichts rausgeschnitten. Also ja. Wir machen das eigentlich immer so und selbst auch als Johann jetzt hier war, das war so entspannt. Super.
Ja, mit Johann, also Johann ist natürlich auch ein Profi, ne?
Wobei ich,
Johanns Podcasts gehen ja immer nur eine halbe Stunde.
Ja.
Und die junge Dame von der Agentur, die so ein bisschen Social Media auch für ihn begleiten, ne? Die war das gar nicht gewöhnt. Die wurde schon nervös nach 40 Minuten. Wir haben mit ihm auch über eine Stunde geredet hier, ne? Er sagt, meine Güte, ihr habt euch ja beim Fahrt geredet. Und Johann sagte, wieso, wie lange haben wir denn gesprochen? War doch nicht so lange. Also wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre das noch weiter. Der hatte richtig Freude. Er hat genau da gesessen, wo du jetzt sitzt.
Ja, herrlich. Eingesessen von Johann.
Hatte richtig
Freude. Das kann man auch nicht erwarten.
Und wir haben ihm auch einfach nur den Gesprächen gelauscht. Und er kann auch unheimlich gut erzählen, ne?
Ja. Also das selbst. Er saß vor mir, wir haben eine Flasche Bier getrunken vor unserem eigentlichen Event und man lauscht ihm einfach gerne zu.
Ja, ist also Wahnsinn, ne? Und unfassbar. Wenn er dir von Essen berichtet, das habe ich ja, habe ich schon oft erlebt, aber bei ihm wirklich in Perfektion, der berichtet dir von Essen und du kriegst so einen Hunger.
Das ist es.
Es ist ganz
tatsächlich. Krass gewesen, ne? Ich habe ja, bevor wir uns wirklich komplett mit Grillen aufs Grillen konzentriert, habe ich tatsächlich auch Grills verkauft mal.
So ja,
2 Jahre. Mhm. Und war dann auch bei einem großen Grillhersteller auf Verkaufsschulung. Und da kommt die Vertriebsbrille wieder raus und wir haben dann so am zweiten Tag so wirklich eine Vertriebsschulung gehabt, so von einem Doktor der Psychologie.
Echt jetzt?
Ja, der uns dann auch beigebracht hat, dass man mit allen 5 Sinnen, also im Idealfall, riecht es in einer Grillausstellung nach Grillfleisch. Man muss es brutzeln hören, man muss es sehen können und alles Mögliche. Und er hat uns auf den Weg gegeben, ihr müsst den Leuten beim Grillverkauf Bilder in den Kopf setzen. Und da habe ich nur zu Sebastian gesagt, ich sage, okay, dann könnte ich jetzt nach Hause gehen, weil genau das ist das, wie ich schon immer gelebt habe. Ich möchte den Leuten, während ich einen Grill verkaufe, denen erzählen, ihr könnt das so und so grillen, dies und das machen. Deswegen sage ich, im Idealfall ist jeder Grillverkäufer ein Griller aus vollem Herzen, weil dann weiß er, wovon er spricht. Und dann kann er den Leuten auch sagen, ihr müsst das so und so machen. Guckt euch dieses Zubehör an, damit kannst du das und das machen, erleichtert dir die Arbeit. Die und die Sachen kann man für Kiddies zum Beispiel da drauf machen. Das ist das, was ich mache. Ich möchte den Leuten halt alleine durchs Erzählen schon sagen können, ja, ich habe Bock auf Grillen, ich will jetzt grillen, ich habe Hunger und genau das ist
es halt. Wie ist es eigentlich denn, wenn ihr vorhin über Dutch Oven haben wir die ganze Zeit gesprochen, habt ihr mal drüber nachgedacht, einen eigenen Dutch Oven auf den Markt zu bringen?
War mal so angedacht, aber ich sag mal, ich wüsste im Moment keine Verbesserung in dem Sinne, wo ich sage, das ist ein Gamechanger. weil okay. Es ist tatsächlich in der letzten Zeit schon so ein paar Dinge gekommen, die ganz cool sind. Zum Beispiel gibt es jetzt mittlerweile Dutch Oven mit Teefüßen, was ganz okay ist. Dann gibt es auch Dutch Oven, die ähnlich wie die Kokotte beschichtet sind mit einer Emaillierung, die man nicht einbrennen muss, die auch in die Spülmaschine dürfen. Mhm. Also ich habe selber so einen Dutch Oven, der auch schon jetzt seit 3 Jahren regelmäßig Industriespülmaschinen sieht. Das Ding ist immer noch, klar, es wird stumpf, es ist nicht mehr so schön glänzend, aber es rostet halt nicht. Mhm. Ich wüsste jetzt nicht, wo
den
ich sage.
Den können wir uns übrigens gleich mal angucken. Würde ich mir gerne mal angucken, das Modell.
Finde ich auch sehr gut.
Da gibt es ja 2 mittlerweile, kann ich euch gleich mal zeigen.
Ja.
Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich ansetze und sage, da könnte ich es besser machen.
Das ist auch genau so ein Punkt, den ich auch öfter habe, dass ich denke, eigentlich könnte man ja, aber dann frage ich mich, was könnte man denn besser machen? Der Dutch Oven ist so eine Sache. Das Ding ist ja seit, keine Ahnung, Hunderten von Jahren, ich glaube, es kam mal aus Amerika, ne? Die Indianer Cowboys haben irgendwie.
Genau, die hatten diesen Dutch Oven quasi, diesen holländischen Ofen, der ist eigentlich von deutschen Einwanderern.
Ja.
Aber da ist auch wieder diese kleine Geschichte. Das altdeutsche Platt war dem niederländischen sehr ähnlich. Und man hat halt die Leute anhand ihrer Sprache beurteilt, okay, das sind die Holländer, aber es waren Altdeutsche quasi. Die haben es halt mitgebracht. Früher habe ich immer scherzhaft gesagt, okay, wir Deutschen können wenigstens noch Fußball spielen. Das ist mittlerweile ja auch nicht mehr so gewesen. Nee. Da muss man dann auch revidieren. Aber ja, Cowboys quasi haben das mitgebracht und man sieht auch oft klassischer Bud Spencer-Film, man sieht einen Dutch Oven.
Ja, genau, man sieht also die. So. Und die, das Ding ist, ich meine, eine der ersten Firmen war Lodge, die genau. den dann auch rübergebracht ja. haben. Und die sind ja immer noch da, immer noch Premium Dutch Oven, kostet definitiv. Auch nochmal mehr ja. als andere.
Machen aber nur schlechtes Marketing.
Das kann sein.
Ja, das aber in Amerika sein. Kostet wiederum weniger, aber da ist die Geschichte Zoll und sonstiges.
Genau,
ja,
Importkosten etc. Auch, Fakt ist, der ging ja auch schon super, der hat funktioniert. Ja. Und was kann man ändern? Man kann vielleicht die Gusseisenmischung verändern. Aber selbst da, glaube ich, sind wir an einem Punkt, wo du nicht mehr so viel machen kannst. Nee,
man kann, also ich sag mal, wenn mittlerweile jeder Dutch-Ofen den Deckel auch als Pfanne nehmen kann, dann ist das schon mal eine Weiterentwicklung, ist auch super. Aber ich kann ihn vielleicht dicker machen, aber bringt das den Mehrwert? Hm. Wenn er mal einmal heiß ist, dann bleibt er vielleicht länger heiß, aber
dafür braucht er auch länger, um heiß genau, zu werden.
Also dementsprechend
von der Rechnung her ist es energetisch, ja. die Bilanz ist ja egal dann so.
Ist auch eine leicht nicht ganz ernst gemeinte Frage vielleicht, aber doch schon. Ein Koch zum Beispiel hat auf einmal auch einen eigenen Kochlöffel. Ja. Hätte er nicht machen brauchen. Ne? Aber ich meine, wenn ihr über 150.000 Bücher verkauft und man auf eure Expertise vertraut, kann es ja durchaus auch sein, dass jemand sagt, ich habe aber schon Bock, entweder möchte ich Jungs supporten oder aber ich sage, ich finde das cool, wenn ich von denen so einen Dutch Oven hätte, weil ich weiß, den haben die selber, das war jetzt so der Gedanke klar, dahinter. Ne?
Aber ich sage mal, das ist so, ich bin da immer, für mich sage ich, ich mache das, was ich kann. Klar, ich könnte jetzt sagen, ich hau einfach mein Logo drauf, ob das jetzt Ob ich jetzt sage, dass das mein Anspruch ist, ja, nur um des Habens willen, ist es jetzt nicht unbedingt das, wo ich sage, für mich brauche ich das nicht.
Ja.
Also ich nehme das, was da ist, ich probiere halt, bin völlig ungebunden, weil dann kommen vielleicht auch wieder Fragen, aber warum nutzt du jetzt nicht deinen eigenen, sondern nutzt gerade den? Mhm. Deswegen, ich bin da immer so, ich nehme einfach das, was da ist, freue mich über,
ja, okay,
über die Sachen super. Und ja.
Finde ich sehr gut.
Ja, du, wenn du sagst, es hätte keinen Mehrwert, einen eigenen
genau.
anzubieten.
Ich meine, einfach nur Logo draufdrucken ist ja. in manchen Fällen vielleicht kann man das
kann machen. Kann man das machen, das ist vielleicht ne? ganz cool. Ich für mich sag, ich brauch's nicht, ich mach echt. Ich bleib dabei, ich nehme das, was ich da hab.
Ja.
Cool. Sagen wir haben halt auch so ein bisschen angepasst unser Buch an, ich glaube, das meist, den meistverkauften Dutch Oven so in Deutschland von einem deutschen Hersteller in dem Sinne.
Mhm.
Weil das Ding einfach gängig ist. Viele gehen da. Früher war alles in Zoll.
Ja.
Das war für ja. viele dann auch zum Umrechnen schwierig. Und heutzutage werden die fast nur noch in Liter angegeben, zumindest mal im deutschen Raum.
Mhm. Und das dementsprechend, macht die Sache einfacher. Ne?
Genau, macht die Sache super einfach. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, der Endkunde möchte gerne an die Hand genommen werden und quasi das Ding erstmal eins zu eins umsetzen, bevor er sich sicher genug ist, uns zu sagen kann, ja, weil ich merke das auch auf den auf unseren Dutch-Ofen-Seminaren, wenn ich dann Anfänger habe, der möchte wirklich genau erklärt wissen, wie geht's jetzt hier. Und wenn ich einen habe, der nur mal einen netten Arm wieder haben möchte oder auch mal so eine kleine Inspiration, der sagt, ja, wie ihr es schon sagt auf euren Seminaren, Learning by Burning, probiert's aus.
Learning macht's. By Burning. Steht auch im Buch, in der Signatur, habe ich gelesen. Ja. Finde ich großartig. Learning by Burning.
Einfach mal probieren. Einfach mal, selbst bei uns geht's auch mal was in die Hose. Und ich habe es bei euch auch noch, ja, von wegen wird das Video gesendet, wenn es nicht schmeckt. Wir haben ein Video tatsächlich auch, was niemals gesendet wurde, weil es einfach uns nicht geschmeckt hat.
Ja. Hm. Wenn es ungenießbar ist, kannst du es auch was.
Nein, wir haben es tatsächlich in Outtake-Folgen reingepackt.
Ja, genau.
Aber es war für uns in dem Moment wirklich nicht es war ungenießbar.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Candy Bacon gegessen habt.
Ja.
Ja.
Es ist absolut nicht unser Geschmack gewesen, zumindest ja. mal so, wie wir es damals gemacht haben.
Unser Bacon-Eis, da machen wir so.
Wir haben, Sebastian hat es jetzt nochmal gemacht und hat mit einem örtlichen Eis, eine kleine Eismanufaktur, also wirklich, die hat das Eis nur bei sich, ich glaube, er hatte insgesamt 5 Liter verkauft oder 5 Liter geplant fürs Wochenende, hat er ein Ahornsirup-Walnuss-Candy-Bacon-Eis. Ist mega gut angekommen, aber zu vor 7 Jahren haben wir gesagt, Candy Bacon, so wie der Rezeptur, nicht unser Geschmack. Mhm. Das Video lassen wir mal einfach hinten runterfallen.
Mhm. Ja, okay, spannend.
Ich habe die ultimative Abschlussfrage.
Unbedingt.
Es sei denn, du hast noch was du vorab...
Ich hätte jetzt noch gefragt, was dein Lieblingsrezept ist. jetzt wäre es lustig.
Aber da waren wir vorhin schon so in etwa, ne?
Bei ja, da haben wir diese, die, weil das würde ich ja, jetzt. Wobei,
kann ich tatsächlich. Dann
frag nochmal nach.
Weil wir haben jeden danach. Gast bisher gefragt.
Ja, ja. Ich komme danach noch mit der ultimativen Abschlussfrage.
Ja, los. Also mein Lieblingsrezept, das kann ich tatsächlich sagen, steht im neuen Buch, ist das Beef Stroganoff. Und das ist auch ein Rezept, das ist tatsächlich nicht von mir entstanden, sondern ist von meiner Frau. Ich habe das übernommen für einen Dutch Oven, weil das ist so quasi mein Leibgericht, wo ich dann sage, so, wenn dann gefragt wird, was möchtest du denn essen? Ich sage, das Beef Stroganoff nach dem Rezept von dir. Und dann heißt es ja schon wieder, ich sage, ja du, ich bin quasi einmal die Woche zu Hause, ich hätte das gerne. Und das ist so mein Lieblingsrezept. Deswegen hat es auch mit ins Buch geschafft.
Geil. Sehr schöne Antwort, wie ich finde. Das ist ja cool.
So, jetzt die Abschlussfrage. Du hast ja unser Video schon gesehen, Gasgrill Dutch Oven.
Ja.
Da habe ich eine Empfehlung abgegeben, was meiner Meinung nach der ideale Einstiegs Dutch Oven ist. Jetzt frage ich dich, mein Freund Bernd, 32, hat eine Frau, plant Kinder. Was sollte er sich für einen Dutch Oven kaufen, damit er sagen kann, das ist ein guter Einstiegs Dutch Oven? Jetzt unabhängig von Füßen, das ist erstmal egal, ja. Aber von der Größe her, damit er sagen kann, da kann ich so ziemlich alles mitmachen. Muss aber auch nicht jedes Mal die Riesenmenge machen, kann aber auch mal für 8 Leute oder 6 Leute oder
ähnliches. Ich würde ihm immer empfehlen, mit dem Hintergrund, wenn er mal backen möchte, gerade mit Frau ist ein, das Backen immer, Zimtschnecken muss man machen, das ist für jede Frau tatsächlich.
Und die schmecken mega.
Ja,
ja, ja. Also backen im Dutch Oven ist übrigens auch so geil, da ist eine andere Luftfeuchtigkeit.
Genau, weil die Feuchtigkeit erstmal nicht weg kann.
Genau.
Aber gerade der Hintergrund, wenn man mal backen möchte, einfach um sich alle Möglichkeiten aufzuhalten, ist der 9 Liter.
Das ist der 9er, aber, oder?
Genau, der 9er, ja. Aber immer gleich mit dem Hinweis, ihr müsst das Ding nicht ganz voll machen. Weil genau. Da kommt ja, wer soll das denn alles essen? Das Ding ist riesig. Macht das Ding einfach nicht ganz voll. Klar, bei einem Brot definitiv, aber ein Brot aus der Größe ist 30 Zentimeter ungefähr im Durchmesser, ist eine normale Brotgröße. Ich muss das Ding halt nicht mit 3 kompletten Schweinenacken füllen, sondern lasse ich mal einfach nur flach drin. Funktioniert. Und ob ich das Schichtfleisch jetzt hochkant schichte oder einfach reinlege, macht auch keinen Unterschied.
Genau.
Ist auch
scheißegal,
ja. Deswegen kann ich auch in dem 9er Schichtfleisch machen und einfach nur dünn auslegen.
Mein Reden. Ich bin auch davon überzeugt, dass der 9er der ideale Dutch Oven ist.
Übrigens, alles. Was viele nicht wissen, aber Schichtfleisch schmeckt nur mit der Burger and Whips Barbecue Sauce.
Das stimmt. Gut, das haben viele vielleicht noch nicht gewusst.
Also, aber, ich könnte euch jetzt sagen, wir haben einen McRib aus dem Dutch Oven gemacht mit der Burger and Rib Soße.
Und hat dir geschmeckt?
Das Ding war mega und ist auch wirklich, weil es halt, es schmeckt wie der McRib. Bisschen frische Zwiebeln dabei.
Geil.
Geiles Ding.
Die Zwiebelliebe darf nie fehlen.
Zwiebelliebe. Ne? Ja, genau.
Nee, aber es beruhigt mich, dass du das mit dem
Dutch Oven. Aber ich kann dir auch nochmal sagen, Dutch Oven, habe ich am Anfang schon gesagt, ist wie Kaninchen, vermehrt sich sehr, sehr schnell. Zu einem 9er kommt ganz schnell ein 4,5er. Aber wenn dann die große Meute kommt, kommt der 12er noch dazu. Ja. Vielleicht noch der 18er, wenn ich wirklich die große
oder Kompanie. Oder so ein ganz kleiner, nur für Süßchen oder so, ist auch charmant. Wobei ich da ehrlich sage, die finde ich ein bisschen überbewertet.
Ich hab sie noch nie benutzt.
Wir haben sie 2-3 Mal genutzt. Sieht halt cool aus, aber so für dich machst du es
nicht. Kannst einen Tassenkuchen drin backen.
Ja. Stimmt.
Noch eine letzte Frage. Würdest du ein Steak vorm Grillen salzen?
Ja. Aber wichtig,
durchgefallen.
Nein, ich habe da ja meine Philosophie zu. Wenn ich salze, lasse ich es Feuchtigkeit ziehen, dass sich das Salz auflöst, damit ich eine Salzkruste außen kriege.
Ja.
Mhm. Okay, aber dann reden wir von einer Salzkruste. Immerhin hat er noch differenziert.
Ja. Weil Johann mit Johann, das war ganz schön. Ach, alle, die jetzt gehört haben, haben ja den Johann-Podcast hoffentlich auch schon gehört. Für euch nehme ich jetzt was vorweg. Johann hat von sich aus beschrieben, wie er das perfekte Steak grillt. Und Johann sagte, ganz wichtig ist, Salz vorher gehört da nicht ran. Salz muss hinterher frisch
drüber. Ich habe jetzt gelernt.
Das tatsächlich, war so ein innerliches Blumenpflücken für mich.
Ich habe gelernt, Gewürze kommen vorher nicht an Steak, aber Salz ist ein Mineral und kein Gewürz.
Ja, siehst du. Ja, ich denke auch nach wie vor, dass das völlig jeder so, wie
es für mich ist. Für mich ist es wirklich die Kruste, dass es eine Salzkruste bildet und gefühlt löst es sich noch ein kleines Minimales, ein bisschen besser vom Rost. Nachsalzen tue ich sowieso.
Ja.
Also wirklich nur für die schöne Kruste, damit sich die schöne Kruste bildet.
Ja. Perfekt. Ja. Mit deinem runtergefallenen Handy direkt aufs Display.
Eigentlich optimal gelaufen. Nee, ich traue mich nicht darauf.
Ich guck's an, ich löse auf. Ach du Scheiße.
Ist kaputt. Komplett gesprungen. Kannst du mir vielleicht ein paar Bücher rüberlegen?
Wir müssen nochmal ein Buch schreiben, du brauchst ein neues Handy.
Ja, also mein iPad ist jetzt vor kurzem in meinen Händen gestorben. Während ich gucke, war das Display tot.
Echt?
Ja.
Aber du hast mir schon geschrieben.
Genau, ich habe ein neues schon, aber es war wirklich, während ich gucke, Die Hintergrundbeleuchtung blieb an und es starb in meinen Händen, ohne mein Zutun. Das war ein Schmerz, der ist wirklich.
Also Tim, ich kann nur sagen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne.
Heute hier warst und wir, also ich habe wieder viel mitnehmen können. Und wir haben auch gerade gehört, dass die Soßen schmecken. Das machen mich auch jetzt bei jedem Gast. Schmecken die Soßen? Dann müssen die immer alle ja sagen, sonst werden sie verprügelt.
Vorher gibt's also, ich muss zu meiner Schande geschehen. Sweet and Sticky habe ich zu Hause, aber ich habe sie noch nicht aufgemacht.
Was?
Oh, die kannst du gleich
mal probieren.
Ja, sehr gerne. Also die Honey and Mustard ist für mich ein wirklicher Game Changer.
Oder?
Das Erste, was ich gemacht habe, weil ich Kindheitserinnerungen habe, ich habe mein Butterbrot geschmiert mit feiner Leberwurst und Honey and Mustard drauf.
Ich auch noch nicht gehört.
Und jeden Morgen, wenn es Leberwurst gibt, kommt da Honey und Mustard drauf. Ohne Scheiß.
Ich lerne okay, immer wieder Neues.
Leute, ist geil. Das
muss cool. Ich mir kurz aufschreiben, weil ich liebe ja Leberwurst.
Ich sehe jetzt demnächst Leberwurstbrote mit Honey und Mustard also, drauf.
Ich habe tatsächlich, wir hatten eine Metzgerei, Kindheit, kleiner Lütte, die packen Honig in ihre Leberwurst. Und da mein Vater immer auch noch Senf mit auf die Leberwurst getan hat, habe ich diesen Geschmack von Senf und Honig bei der Leberwurst und habe ich sofort ausprobiert. Ja.
Ja, definitiv. Das probiere ich aus.
Mega.
Das probiere ich wirklich aus.
Also ich liebe die Kombi. Gut, ich bin auch einer, der packt auch schon mal eine Erdbeermarmelade aufs Leberwurstbrot. Mhm. Aber es gibt ja auch Preiselbeeren, Leberwurst, aber Honigsenf auf Leberwurst, mega geil.
Das setzt sich aus.
Süße Komponente zur Leberwurst, ja, finde ich auch richtig gut.
So, und steht gleich ein schneller Stream bevor. Heute ist nämlich unser Grill-Battle. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast hört, ist das schon durch. Aber ja, heute werden wir unser Grill-Battle hier durchziehen.
Definitiv drauf.
Und die Community kann diesmal mitbestimmen. Das heißt, wir werden so ein bisschen fremdgesteuert. Wir wissen noch nicht, auf welchen Grillgeräten wir grillen. Wir wissen verschiedene andere Dinge, die ich jetzt nicht verrate, sonst wisst ihr schon.
Ihr wisst schon, dass ich aus dem Hintergrund abstimmen darf.
Ja. Also das wird heute wirklich
und Tim wird abstimmen.
Definitiv.
Team Hannes.
Ja. Ey, ihr beiden, ne? Unfassbar.
Danke. Super.
Geil. Schön, dass du da warst. Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg bei allem, was ihr tut. Gerade bei eurem Buch auch weiterhin, dass das nächste genauso einschlägt. Und ich finde es wirklich wahnsinnig geil und freue mich für euch.
Sehr cool, danke.
Also,
danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.